Das ist Artikel 7. Wir reden in diesem Podcast über Menschenrechte in der Schweiz. Die Schweiz ist kein Musterland in Sachen Menschenrechte. Das haben wir in den bisherigen Episoden immer wieder festgestellt. Ja, und wir sind überzeugt, dass gerade in der heutigen Zeit, in der populistische Rechte und rechtsextreme Politiken unsere Medien und unsere Köpfe fluten, dass es gerade in dieser Zeit wichtig ist, daran festzuhalten, dass die Menschenrechte der Kompass sind, an dem sich alles menschliche Handeln, auch das politische Handeln, ausrichten muss. Mein Name ist Christoph Keller und ich begleite Sie, ich begleite euch durch diese und alle weiteren Episoden in dieser zweiten Staffel von Artikel 7. Und heute sprechen wir über ein besonders schwieriges Kapitel in Sachen Menschenrechte in der Schweiz. Wir reden über Fälle, bei denen Menschen ihr Leben lassen mussten aufgrund ihrer Hautfarbe. Und bei mir ist nun Nora Ries. Hallo Nora.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Nora, du bist Juristin, du hast lange Jahre als Rechtsvertreterin im Asylverfahren gearbeitet, zuletzt als Projektleiterin von Piket Asyl bei der Freiplatzaktion in Zürich. Du warst bei der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration Leiterin des Projekts Arbeitsausbeutung und leitest heute das Beratungsnetz für Rassismusopfer, das bei humanrights.ch angesiedelt ist. Jetzt kannst du kurz erläutern, wie dieses Beratungsnetz für Rassismusopfer funktioniert?
Ja, gerne. Das Beratungsnetz ist ein Joint Venture, wie man das so schön sagt, von humanrights.ch und der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus. Es vereinigt eigentlich die Beratungsstellen, die es in der Schweiz gibt für Opfer von Rassismus und Antisemitismus, die teilweise kantonal, teilweise regional oder auch national organisiert sind. Die Hauptaufgabe des Beratungsnetzes ist eigentlich die gemeinsame Fallerfassung. Also das gibt so ein bisschen ein Monitoring über die Beratungsarbeit von Opfern von Rassismus in der Schweiz. Wir machen aber auch Weiterbildungen für die Mitarbeitenden der Beratungsstelle, haben Standards für die Beratung erarbeitet und machen Intervision von Fällen.
Also das heißt, ein eigentliches Kompetenzzentrum für Fälle von Rassismus. Was können diese Beratungsstellen denn tun? Was können sie bewirken?
Die Beratungsstellen sind da für alle Menschen, die Diskriminierung und Rassismus selbst erlebt haben oder Zeuginnen wurden von solchen rassistischen Übergriffen. Sie sind sehr unterschiedlich aufgestellt, aber sie beraten grundsätzlich, häufig juristisch, häufig sozialarbeiterisch. Sie intervenieren, helfen beim Briefeschreiben, beim Vernetzen mit Anwältinnen. Sie organisieren, wenn gewünscht, teilweise auch Aussprachen, machen Mediationen, verlangen Stellungnahmen von Stellen. Es gibt solche, die auch Sensibilisierungsarbeit machen oder Interventionen in Schulklassen, wenn zum Beispiel ein Vorfall passiert ist.
Aber es geht hier nicht nur um Fälle, die strafrechtlich relevant sind, im Sinne von Artikel 261 bis des Strafgesetzbuches.
Nein, es geht um alle Fälle von rassistischer Diskriminierung in der Schweiz. Die Opfer können sich melden, egal ob der Strafartikel erfüllt ist oder nicht.
Der Fall, über den wir heute sprechen, Nora, geht weit über den Rahmen dieser Beratungstätigkeit hinaus, weil wir sprechen heute über einen Fall, bei dem ein Mensch ums Leben gekommen ist. Und einiges spricht dafür, dass seine Hautfarbe der Grund war für seinen Tod. Am Abend des 30. August 2021 um 16:45 Uhr auf dem Bahnhof in Morsch. Roger Nzoi Wilhelm, 37-jährig, Schweizer, Sohn einer schwarzen Südafrikanerin und eines Schweizers, trifft auf dem Bahnhof in Morsch ein. Nzoi, in Zürich wohnhaft, hat sich zwischen den Gleisen niedergelassen, um zu beten. Ein Bahnarbeiter spricht ihn an, versucht ihn zum Weggehen zu bewegen. Roger Nzoi Wilhelm ist aufgebracht, dem Bahnarbeiter gelingt es dennoch, ihn zu beruhigen. Er ruft die Polizei. Die Polizei trifft gegen 18 Uhr ein. Es sind 4 Polizisten, 2 von der Waadtländer Kantonspolizei. Nzoi springt auf, rennt aufs Perron, rennt auf 2 der Polizisten zu. Ein erster Schuss fällt und ein zweiter. Nzoi stürzt. Ein dritter Schuss fällt. Roger Nzoi Wilhelm bleibt liegen. Statt ihm zu helfen, statt ihm erste Hilfe zu leisten, legen ihm die Beamten Handschellen an. 4 Minuten lang bleibt Roger Nzoi Wilhelm liegen, ohne Hilfe, bis eine Passantin versucht, erste Hilfe zu leisten, aber es ist zu spät. Um 18:02 bewegt sich Roger Nzoi ein letztes Mal, wie die Analyse des Videos eines Zuggastes durch das Rechercheteam von Border Forensics ergibt. Die Untersuchung des Falles ergab erstens, dass die Polizisten von Anfang an wussten, dass Nzoi schwarz war. Une personne de couleur, hatte der Bahnarbeiter gemeldet, und zweitens, sie wussten, dass sich Roger Nzoi Wilhelm auffällig verhielt. Der stellvertretende oberste Waadtländer Staatsanwalt stellte im November 2024 das Verfahren ein mit der Begründung, der Polizist habe in berechtigter Notwehr gehandelt. Roger Wilhelm Nzoi sei mit einem Messer auf einen der Polizisten losgegangen, wofür es keinen Beweis gab. Und es gäbe auch keine Hinweise darauf, dass rassistische oder diskriminierende Haltungen eine Rolle gespielt hätten. Der Fall Roger Nzoi Wilhelm, wir erinnern uns daran, hat die Öffentlichkeit stark bewegt. Es kam zu Kundgebungen. Angehörige und Freunde von Nzoi und Aktivistinnen haben sich organisiert, haben eine Kommission ins Leben gerufen, die eine gründliche gerichtliche Untersuchung fordert in diesem Fall und vor allem auch fordert, dass das rassistische Motiv, das mögliche rassistische Motiv dahinter untersucht wird. Jetzt beginnen wir mit dieser Untersuchung und schauen wir uns mal an, was jetzt auf dem Tisch liegt. Was wissen wir von dieser Untersuchung? Was ist dabei herausgekommen?
Ja, also ich glaube, wir müssen zuerst einmal analysieren, was ist passiert. Das ist eine Verletzung des Lebens im Endeffekt passiert. Eine Person ist getötet worden durch die Polizei. Das Recht auf Leben ist geschützt in der Schweizerischen Bundesverfassung in Artikel 10, in der EMRK, in der Europäischen Menschenrechtskonvention in Artikel 2. Wir müssen zuerst festhalten, eine Tötung durch die Polizei, durch die Institution, die das staatliche Gewaltmonopol hat, ist das Schlimmste, was in einem Rechtsstaat passieren kann. Das Recht auf Leben gilt zwar nicht absolut, das ist eingeschränkt. Die Polizei ist unter gewissen Umständen, darf sie töten, sie darf diese Form von Gewalt anwenden, aber nur als Ultima Ratio. Sie muss in jedem Fall verhältnismäßig sein, es gibt sehr, sehr enge Grenzen. Diese Grenzen, diese Verhältnismäßigkeitsprüfung, die man anlegen muss bei jeder Form von Grundrechtseingriffen durch den Staat, die sind natürlich umso stärker und der Maßstab daran muss umso strikter sein, umso krasser die Gewalteinwirkung ist. Und es gibt nichts Krasseres als eine Tötung durch den Staat. Das heißt, es gibt keinen Fall, den man sich ausdenken kann, wo eine Untersuchung wichtiger wäre, wo sie gründlicher sein muss als hier und wo sie vor allem auch unabhängiger stattfinden muss, wie in einem solchen Fall. Hinzu kommt, dass der Rassismusvorwurf, der natürlich sofort auf der Hand liegt in einem solchen Fall, und auch hier, wenn der Verdacht nahe liegt, dass die Polizei rassistisch gehandelt hat, dann sind die Maßstäbe an die Untersuchung dieses rassistischen Motivs noch einmal viel höher. Das heißt, wir haben eigentlich eine der höchsten Stufen oder Maßstäbe erreicht, die eine Untersuchung bedürfen, die es überhaupt gibt in irgendeinem Fall. Und wir sehen uns konfrontiert nun mit der Situation, dass diese Untersuchung nur in einem sehr kleinen Rahmen stattgefunden hat.
Also eine Art interne Untersuchung, die dann eben mit einer Einstellungsverfügung auch beendet wurde.
Genau, also der Staatsanwalt hat die ganze Untersuchung, also die Untersuchung verlief in zwei Teilen, oder er musste einerseits die Schussabgabe an und für sich untersuchen. Da hat er das Verfahren an die Hand genommen, aber eingestellt. Und er musste natürlich auch die unterlassene Hilfeleistung untersuchen. Diese Untersuchung hat er gar nicht erst an die Hand genommen. Und ob ein rassistisches Motiv zugrunde lag, diesen beiden Aktionen, das wurde gar nicht untersucht.
Also eben, das wurde nicht geprüft. Und zwar, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem anderen Fall, nämlich im Fall Mohamed Wabeile, ganz klar festgehalten hat, und ich möchte zitieren, Interventionen von Staatsbeamtinnen müssen in gerichtlichen Verfahren zwingend darauf untersucht werden, ob rassistische Motive eine maßgebliche Rolle gespielt haben. Also eigentlich verstößt das Nicht-Berücksichtigen rassistischer Motive in dieser Untersuchung gegen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.
Absolut. Diese Negierung des Rassismus von Anfang an, ohne das auch nur zu erwähnen, ist eine eklatante Verletzung. Das kann man sicher so festhalten. Was aber natürlich dazu kommt, ist, dass der ganze Vorfall an und für sich auch vertieft hätte untersucht werden müssen. Es gilt auch hier der Grundsatz, dass man im Zweifelsfall Anklage erheben muss. Der Staatsanwalt muss sowohl entlastende als auch belastenden Tatsachen nachgehen und im Zweifel muss er ein Verfahren eröffnen. Diese Klarheit, die er suggeriert in seiner Einstellungsverfügung, die sehe ich in diesem Fall überhaupt nicht. Das zeigt sich auch schon an der Länge der Verfügung. Wenn er so lange ausholen muss, um diese Klarheit zu begründen, dann kann es nicht so klar sein, weil der Fall offensichtlich ein bisschen komplizierter ist.
Diese Einstellungsverfügung liegt vor uns. Sie umfasst 18 Seiten. Wir haben sie beide studiert. Und schon in den Recherchen von Carlos Hannemann in der Republik ist ja klar geworden, der Polizist, der die Schüsse abgegeben hat, der war sich nicht einmal sicher, so hat er zumindest ausgesagt in einem der Protokolle, ob Roger Nzoi tatsächlich ein Messer in der Hand hatte. Er hat also möglicherweise, das steht zumindest als Verdacht im Raum, einfach einen schwarzen Mann gesehen, der auf ihn zugerannt ist. Und umso dringender wäre es ja gewesen, eben gerade deshalb ein mögliches rassistisches Motiv zu suchen.
Einerseits natürlich wegen dieser Unklarheiten sowieso, oder dass es so viele Unklarheiten und Ungereimtheiten in den Aussagen gibt, die wir, ohne die Akten genau zu kennen, schon sehen, zeigt sehr klar, dass die Untersuchung viel gründlicher hätte vonstatten gehen müssen. Und der EGMR hat ja im Fall Wabeile und auch in anderen Fällen vorher schon sehr klar festgehalten, dass sobald der Verdacht eines rassistischen Vorgehens seitens der Polizei besteht, die Beweislast kehrt. Also es gibt für diesen Verdacht ein geringeres Beweismaß. Man muss diese Gleichbehandlung in dem Sinne glaubhaft machen. Das ist ganz klar der Fall hier. Und sobald dieser Verdacht besteht, muss der Staat beweisen, dass er nicht rassistisch gehandelt hat. Und dem hat der Staatsanwalt hier ganz klar widersprochen, weil er das Thema gar nicht erst angeschaut hat.
Und das ist ja nicht das erste Mal. Also wir haben genau den gleichen Argumentationsstrang eigentlich schon in einem anderen Tötungsfall, nämlich im Fall von Mike Ben Peter, der ja ums Leben gekommen ist, nachdem ihm lange Zeit ein Knie eben in den Hals gedrückt wurde, ähnlich wie eben auch im berühmten Fall von George Floyd.
Genau, und was ja auch sehr, sehr, sehr krass ist jetzt an diesem Fall so, ist, dass das im selben Kanton war und dass es auch derselbe Staatsanwalt war. Derselbe Staatsanwalt hat ja auch im Fall von Mike Ben Peter ermittelt. Da haben wir ein bisschen mehr Akten, weil dieser Fall schon weiter fortgeschritten ist, weil er auch vorher schon passiert ist. Und da haben sich eklatante Mängel gezeigt in der Strafuntersuchung, die derselbe Staatsanwalt geführt hat. Er hat kaum nach Zeugen gesucht. Die Polizisten konnten sich absprechen, das wurde nicht verhindert, dass sie nach dem Vorfall gemeinsam zurück sind zur Polizeiwache. Da haben sie mehrere Stunden gemeinsam verbracht und wurden erst nachher einzeln befragt. Und der Staatsanwalt hat im Fall von Mike Peter am letzten Tag des Prozesses plötzlich einen Freispruch gefordert. Das ist ein völlig komisches Verhalten für einen Staatsanwalt. Und zur Urteilsverkündung ist er dann gar nicht mehr erschienen. Und genau dieser Staatsanwalt hat jetzt dieselbe Untersuchung geführt. Und das führt uns auch ein bisschen zu dem, was der EGMR und auch andere internationale Gremien immer wieder von der Schweiz fordern. Diese Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft, die ist in der Schweiz nicht wirklich gegeben. Es wird hier gefordert, dass die untersuchende Behörde sowohl hierarchisch institutionell getrennt ist von der Polizei, aber halt auch in einer tatsächlichen Hinsicht. Und die Staatsanwaltschaft und die Polizei, die arbeiten in der Schweiz sehr eng zusammen, man kennt sich. Diese Unabhängigkeit ist nicht nur im Fall von rassistischer Polizeigewalt, sondern ganz allgemein in Fällen, wo gegen die Polizei ermittelt werden würde, muss nicht gegeben.
Und man könnte sagen, du hast es schon gesagt, Nora, je sensibler und auch je kritischer ein Fall ist, umso wichtiger wäre eben diese Unabhängigkeit der untersuchenden Behörde.
Und das ist vor allem im Fall von Rassismus und auch eben im Fall von Polizeigewalt sehr, sehr wichtig, weil hier zwei systematische Probleme eigentlich aufeinandertreffen. Wir haben auf der einen Seite den systematischen Rassismus, der in unserer ganzen Gesellschaft existiert, nicht nur in der Polizei. Die Polizei ist hier nicht, ist die Teil einer Gesellschaft, in der Rassismus omnipräsent ist. Aber wir haben auf der anderen Seite das, was man gemeinhin als Cop Culture bezeichnet, diese Vorstellung der Polizei, dass sie eine Art Schicksalsgemeinschaft bildet, oder die gute Polizei gegen das böse Verbrechen. Diese Vorstellung, die Familiengefühl ein bisschen, mit einem Familiengefühl einhergeht, die halt dazu führt, dass PolizistInnen grundsätzlich nicht wirklich oft gegeneinander aussagen, die auch ein bisschen diese, ja.
Der Chorgeist, der genau. Ist dann eben ganz stark.
Genau, der ist natürlich sehr stark. Und wenn natürlich diese zwei Problemfelder, also dieser systematische Rassismus und diese Cop Culture in einem Fall zusammenprallen, dann erzeugt das eine Mauer, gegen die man nicht ankommt.
Eine Mauer, gegen die man nicht ankommt und gegen die es umso schwieriger anzukommen ist, je dunkler die eigene Hautfarbe ist. Das ist zumindest die Vermutung, die in diesem und in anderen Fällen eben im Raum steht. Jetzt habe ich ein bisschen recherchiert. Es gibt einen Rapport der Arbeitsgruppe von Expertinnen zu Personen afrikanischer Herkunft aus dem Jahr 2022. Das ist ein UNO-Gremium, das sich speziell mit der Situation von schwarzen Menschen in der Schweiz auseinandergesetzt hat. Und diese Kommission kommt zum Schluss, ich zitiere: Il est extrêmement difficile de faire en sorte qu'un acte de racisme systémique ou une plainte émanant d'un particulier qui ne concorde pas parfaitement avec les paramètres de l'article 261 bis du Code pénal ou certaines autres exceptions soit reconnue dans les politiques publiques, la législation ou la pratique. Also es sei außerordentlich schwierig, dass Formen von Rassismus, die eben nicht diesen Kern des Artikels 261 bis des Strafgesetzbuches treffen, also nicht direkt strafbar sind, überhaupt gehört werden. Und hier scheint mir, haben wir auch wieder so einen Fall.
Wir haben hier auch wieder einen Fall und wir haben diesen Fall eigentlich ständig, oder dieser Abwehrreflex, wenn das Thema Rassismus noch schon nur erwähnt wird, den kennen wir alle aus unserem Alltag. Das ist ein großes Thema im Moment, auch völlig zu Recht, weil dieser Abwehrreflex bei allen Menschen existiert. Wir alle haben das Gefühl von uns selber, wir sind doch nicht rassistisch. Dieser Abwehrreflex ist ganz normal. Wenn dieser Abwehrreflex aber bei der Polizei stattfindet, wenn die Polizei nicht bereit ist, sich diesem Thema zu stellen, dieses Thema zu reflektieren, dann haben wir natürlich ein viel größeres Problem, als wenn das eine Privatperson macht. Die Polizei hält das Gewaltmonopol inne. Sie darf Zwangsmittel anwenden, sie darf Gewalt anwenden. Und wenn diese Gewalt angewendet wird, dann ist das nicht eine Privatperson, die das anwendet, sondern es ist der Staat. Das hat eine andere Qualität im Sinne der Gewalt, die überhaupt angewendet werden kann, der Ausrüstung, die die Polizei hat. Es löst aber natürlich beim Gegenüber auch ein ganz anderes Gefühl der Ohnmacht aus, weil man nicht einer einzelnen Privatperson gegenübersteht, sondern dem Staat, der einem eigentlich beschützen sollte, oder? Und das hat natürlich nochmal eine völlig andere Dimension. Verkürzt gesagt kann man ein bisschen sagen, es fängt an bei Racial Profiling und es endet in diesem tragischen Fall, über den wir heute reden. Und dazwischen sind ganz viele Vorfälle, von denen wir mit großer Wahrscheinlichkeit nie hören, von alltäglichem Machtmissbrauch, von rassistischer, unverhältnismäßiger Polizeiintervention bis zu Gewalt. Und dieses Vorhandensein löst natürlich eine Spirale aus bei den Betroffenen, die dann wieder mehr Angst haben vor der Polizei, die Polizei, die wieder mehr interveniert. Und wir kommen hier in eine Spirale rein, die fast nicht lösbar ist.
Jetzt wissen wir, dass viele Polizeikorps in der Schweiz in der Zwischenzeit Schulungen haben, dass sie sich in Sachen Racial Profiling oder eben nicht mehr Racial Profiling eben weiterbilden, sich schulen. Hat sich da an dieser fast schon systematischen Situation, die du jetzt schilderst, etwas gebessert, etwas verändert?
Also das Traurige, dass man immer wieder mal festhalten muss, wir können es schlicht nicht beurteilen, weil es werden keine Zahlen erhoben und es gibt keinerlei Monitoring, weder über Rassismus mal ganz allgemein und Rassismus im Speziellen durch die Polizei. Es gibt keine Zahlen, wir wissen es einfach nicht. Ich persönlich sehe es nicht, ich sehe es weder in den Zahlen, die das Beratungsnetz erhebt, noch sonst. Ich denke auch nicht, dass eine einzelne Schulung hier wahnsinnig viel bringt, weil dieser Kultur, es braucht einen Kulturwandel, das muss sehr viel tiefer greifen, als dass man mal eine Schulung besucht. Und das sehe ich in der Polizei in der Schweiz gar nicht. Im Gegenteil, was ich sehe, ist immer wieder einfach dieser Abwehrreflex. Es hat ja auch im Nachgang an das Wabeile-Urteil, musste die Schweiz ja einen Plan vorlegen, wie sie dieses Wabeile-Urteil umsetzen will. Und da kommen die gleichen Maßnahmen, die wir schon seit Jahren immer wieder haben. Das Thema wird meiner Meinung nach nicht wirklich ernst genommen. Und das ist eben auch Teil dieses institutionellen Rassismus, dass die Rassismuserfahrung, die Betroffene machen, nicht ernst genommen und immer wieder negiert wird. Und genau das sehen wir immer und immer und immer wieder.
Zoomen wir etwas näher heran an diesen Fall, Nora. Und schauen wir uns an, was genau an diesem Abend im August am Bahnhof von Morges passiert ist. Du hast dich intensiv mit dem Fall auseinandergesetzt. Wie gesagt, wir haben die Einstellungsverfügung hier, wir haben die Videos gesehen, wir haben auch die Recherchen gesehen rund um diesen Fall. Ein Mann mit einem Messer, der aber nicht wirklich zu sehen ist, rennt auf einen Polizisten los, steht nochmal auf, nachdem er bereits angeschossen wurde und rennt sozusagen ins Feuer oder in die Pistole dieses Polizisten hinein. Jetzt, wie ist das zu beurteilen? Das ist ja offensichtlich, dass wir hier etwas ganz Besonderes erleben. Das ist nicht normal, was diese Person macht. Und wir wissen ja, Roger Nzoi hatte psychische Probleme jetzt. Dunkle Hautfarbe und das seltsame Verhalten, wie würdest du beurteilen, hat das irgendwie miteinander gespielt? Hat das irgendwie eine Verstärkung bewirkt?
Ich würde sehr gerne noch mal kurz vor, ein bisschen weiter vorne anfangen, weil ich finde, wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, ein Polizeieinsatz beginnt nicht mit dem Polizeieinsatz. Der Polizeieinsatz gegen Roger Nzoi hat nicht damit begonnen, dass die Polizisten auf das Gleis gekommen sind, sondern es beginnt bei der Ausbildung der Polizei. Es beginnt mit dem Festsetzen von Hierarchien, von Abläufen, von State of the Art, wie sie immer so schön sagen, von den Handbüchern. Und dann kommt die Planung dieses einzelnen Einsatzes. Wir gehen jetzt mal davon aus, was in der Verfügung der Staatsanwaltschaft steht. Und es gibt da gewisse Widersprüche, aber wir gehen mal davon aus, sie wussten, es ist eine Person, die verwirrt ist.
Comportement bizarre heißt es da, oder? Seltsames Verhalten.
Genau. Sie wussten, es ist eine Person, die auf den Gleisen ist und betet. Das ist das, was gemeldet wurde. Die Person, die die Polizei gerufen hat, das war ein Mitarbeiter der Bahn, der hatte eigentlich Angst um einen Säu, der dachte, die Person will sich suizidieren und hat die Polizei gerufen, weil er Hilfe wollte für diese Person. Ich bin selber nicht Polizistin und ich kann schwer beurteilen, wie das vor sich geht, aber wenn man mit diesem Wissen an einen Einsatzort hinfährt, muss man sich mal zuerst fragen, wie treten wir auf, wer geht dahin, wie rüsten wir uns aus, gehen wir zu dritt, geht eine Person zuerst, halten wir uns im Hintergrund, ziehen wir eine Fachperson dazu, einen Psychologen, gibt es in anderen Fällen vielleicht sogar Angehörige, die man anrufen könnte, der Bahnmitarbeiter hatte schon Kontakt, kann man den einbeziehen, sollte man den aus der Gefahrenzone nehmen, all diese Sachen muss man planen.
Schützen wir erstmal auch dieses Leben, das da auf dem Gleis sitzt.
Genau.
Und offenbar sitzt man ja nicht einfach auf Gleisen, wenn man irgendwie noch den Abend genießen will, sondern das ist ja schon ein Anzeichen für ein mögliches suizidales Verhalten.
Genau. Also Sie wissen, diese vulnerable Ausnahmesituation ist da und es gilt vor allem auch festzuhalten, die Person, der war schon eine Stunde an diesem Bahnhof und es ist nichts passiert vorher. Es hat sich auch niemand bedroht gefühlt durch ihn. Die Eskalation, die hat erst stattgefunden, als die Polizei gekommen ist, oder? Und das ist das, was nicht passieren darf. Wir müssen uns eigentlich darauf verlassen können, dass die Situation nicht schlimmer wird, wenn die Polizei kommt, sondern dass die Situation sich bessert dadurch, oder?
Also Stichwort Deeskalation.
Deeskalation und man kann natürlich dann nicht in Abrede stellen, dass diese Planung des Einsatzes eventuell auch anders erfolgt wäre, wenn es eine weiße Person gewesen wäre. Das heißt, wir müssen hier verschiedene Dinge mal untersuchen, oder wir müssen untersuchen, war die Lageeinschätzung richtig aufgrund der Fakten, die die Polizei hatte? Ist sie adäquat aufgetreten? Und dann kommen wir erst zur Schussabgabe. Oder war die Schussabgabe verhältnismäßig? War sie notwendig? War sie das mildeste Mittel zur Abwehr von dieser Gefahr? Und dann müssen wir bei all diesen Punkten untersuchen, hat das, wie es dann gemacht wurde, wie es geplant wurde, wie der Einsatz abgelaufen ist, etwas damit zu tun, dass Rogensoy schwarz war? Wäre es anders gewesen bei einer Person, die nicht ein schwarzer Mann war, oder? Und ich glaube, das ist ein bisschen die Frage, an der sich das Ganze aufhängt. Und ich würde wirklich sehr fest betonen auf diese Vorbereitung von diesem Einsatz, oder? Ich kann und will nicht beurteilen, wie ich in einer solchen Situation reagieren würde. Und es ist auch nicht von Belang, weil ich bin nicht Polizistin. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Waffe in der Hand gehalten. Dass dieser Polizist, der da stand, Angst hatte, kann ich nachvollziehen. Aber das ist nicht der springende Punkt. Der springende Punkt ist, wie ist es überhaupt so weit gekommen? Und musste es wirklich so weit kommen? Und wie gesagt, ich bin nicht Expertin, weder in Deeskalation noch in Polizeiarbeit. Ich kann verweisen auf Udo Rauchfleisch, der in der Commission sitzt zur Untersuchung vom Tod von Nsoy. Und er sagt ganz klar, es ist eine Grundregel für den Umgang mit Personen, die eine psychische Krankheit haben, die vielleicht sogar psychotisch sind, dass man nicht mehrere Personen auf eine einzelne Person zugehen, sondern dass eine einzelne Person zuerst mal das Gespräch sucht.
Und schon gar nicht uniformierte Menschen.
Genau, oder? Und das ist für mich nachvollziehbar, oder? Wenn ich in einer psychischen Ausnahmesituation bin, in einer gefährlichen Situation, weil ich mich auf einem Gleis oder auf einem Perron befinde und drei uniformierte Polizisten auf mich zurennen, hätte ich auch Angst. Also es ist sehr wahrscheinlich nicht die Art gewesen, wie man diese Situation deeskaliert.
Man muss auch festhalten, PolizistInnen überall in der Schweiz, aber auch im Kanton Waadt, leisten ja einen Schwur. Sie leisten einen Schwur auf die Verfassung und damit eben auch darauf, dass sie Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention plus eben auch die entsprechenden Grundrechtsartikel der Schweizer Verfassung respektieren. Und das heißt, sie haben eine primäre Pflicht, eben jedes Menschenleben auch zu schützen.
Das stellt im ersten Punkt natürlich mal die Frage, haben wir es in diesem Fall nicht mit einer Situation zu tun, wo man Nsoy vor sich selbst hätte schüssen müssen, weil, wie gesagt, dieser Bahnarbeiter eigentlich der Meinung war, dass er suizidgefährdet ist in dem Moment. Und es stellt natürlich im Verhältnis zur Schussabgabe die Frage, war diese Schussabgabe verhältnismäßig? Verhältnismäßigkeit bedeutet, war sie geeignet und zweckmäßig, um die Gefahr, die anscheinend von ihm ausging, abzuwenden, und hätte es ein milderes Mittel gegeben? Wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen. Ich bin weder Polizistin, noch habe ich diese Untersuchung geleitet. Aber es ist so ein krasser Eingriff und in einer so krassen Situation, in einem Fall, der so viel Aufsehen erregt hat und der Vorwurf von Rassismus steht im Raum, dass eine sehr viel tiefere Untersuchungen, eine vor allem sehr viel unabhängigere Untersuchung hätte durchgeführt werden müssen, als wir es hier haben. Der Staatsanwaltschaft hat in der Verfügung kurz davon gesprochen, dass ein Pfefferspray nicht hätte eingesetzt werden können, weil das zu wenig schnell gewirkt hätte. Ich denke, es gibt noch andere Fragen, die man sich stellen müsste in der Beurteilung dieses Falles. Es bringt mich eigentlich zu zwei Sachen, die man irgendwie feststellen muss, oder? Also ich verstehe, dass Polizeieinsätze oft hektisch sind, dass die unübersichtlich sein können, aber erstens, PolizistInnen müssen damit umgehen können, sie müssen dafür ausgebildet sein, damit umzugehen, und es kann nicht sein, dass eine Situation erst dermaßen eskaliert, wenn die Polizei eintrifft. Das Gegenteil muss der Fall sein. Und wir alle müssen uns darauf verlassen können, dass eine Situation nicht noch mehr oder nicht erst eskaliert, wenn die Polizei kommt. Und das Zweite ist, solange die Polizei nicht bereit ist, den eigenen Rassismus ernst zu nehmen und zu reflektieren, werden sie immer eklatante Fehleinschätzungen machen von Situationen, von Gefährlichkeiten von Personen. Und da kommen wir wieder zurück zu dem, und es fängt an bei Racial Profiling, das ja, wenn man es jetzt mal aus Polizeiperspektive betrachtet, einfach eine eklatante Ressourcenverschwendung ist, weil man sich immer auf die falschen Personen stürzen wird, ohne dass man das Ziel, das die Polizei eigentlich hat, erreicht, und endet bei Fehleinschätzungen, wie wir es hier sehen.
Die Angehörigen von Roger Nsoy und die Kommission kommen ganz eindeutig zum Schluss, und die Untersuchungskommission, die wir schon genannt haben, diese unabhängige Untersuchungskommission, die sich gebildet hat, kommen übereinstimmen zum Schluss. Ich zitiere hier: Mit der Einstellung der Ermittlungen zum Tod von Roger Nzoy verhindert der stellvertretende Generalstaatsanwalt Laurent May eine umfassende Aufklärung und verantwortet somit eine schwere Verletzung des Rechts auf Leben gemäß Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und vielleicht wichtig noch zu sagen, der Fall wird jetzt weitergezogen. Also diese Einstellungsverfügung, die wird jetzt weitergezogen und wird dann irgendwann mal auch gerichtlich beurteilt. Jetzt noch ein bisschen weiter in diesem Fall. Es gibt nämlich noch ein zweites großes Drama und das ist das Verhalten dieser PolizistInnen, nachdem Roger Nzoy zu Boden ging. Wir haben schon darauf hingewiesen, es wurde von den PolizistInnen unmittelbar keine erste Hilfe geleistet. Wurde zuerst einmal mit Handschellen gefesselt, obwohl er sich nicht mehr bewegte. Wie ist deine Einschätzung hier zum Verhalten dieser PolizistInnen nach dieser Schussabgabe?
Ich glaube, das kann man kurz fassen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich kann mir das schlicht wirklich nicht erklären. Ich habe einmal 4 Minuten gelesen in der Untersuchung, die wir vor uns haben von der Commission, sind es 6,5 Minuten. Das ist eine verdammt lange Zeit. Ich kann mir nicht erklären, wie es dazu gekommen ist, dass man ihm zuerst Handschellen anlegt, das Messer entfernt. Man hat die Ambulanz gerufen, immerhin, aber und dann so lange ihn nicht mal anfasst, nicht mal schaut, ob er noch atmet. Ich kann mir das nicht erklären. Es fehlen mir ehrlich gesagt ein bisschen die Worte aufgrund von diesem Verhalten. Ich fand es sehr schwer zu ertragen, das auch anzuschauen. Und dieses Bild, dass sie ihn nicht einmal mit den Händen berühren, sondern so noch mit dem Fuß, das tut einem fast weh beim Anschauen. Es ist wirklich, wirklich krass. Ich kann es mir absolut nicht erklären. Er liegt mit einer Schusswunde am Boden. Und gerade umso stoßender ist, dass der Staatsanwalt das nicht einmal untersucht hat oder diese Hilfeleistung, die da einfach nicht erfolgt ist, über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg. Und nachher, als sie erfolgte, ist ja nicht durch die Polizei, sondern eine Person, die in der Medizin arbeitet, ist zufällig vorbeigekommen und hat dann mit einer Herzmassage angefangen. Also ja, wir wissen nicht, was passiert wäre diese Person nicht vorbeigekommen, ob es dann noch länger gedauert hätte. Und das ist nicht erklärbar.
Die Begründung ist ja, in dieser Einstellungsverfügung, die vor uns liegt, ist ja, dass Roger Nzoy ohnehin gestorben wäre, weil seine inneren Verletzungen so stark waren, dass er eigentlich auch durch eine Reanimation nicht zurück ins Leben hätte gebracht werden können. Jetzt, wir sind beide JuristInnen und wir wissen, das ist keine schlüssige juristische Begründung.
Das ist keine Begründung. Juristisch oder nicht ist mal das eine, aber sie wussten es ja gar nicht. Das konnten die Polizisten vor Ort nicht wissen. Also hätten sie so oder so erste Hilfe leisten müssen.
Ja. Also zumindest hätte geprüft werden müssen, ob die Polizisten erkennen konnten, dass irgendeine Hilfeleistung gar keinen Sinn mehr gehabt hätte. Nur dann wäre eigentlich gewissermaßen ihre Passivität erklärbar gewesen.
Genau.
Aber solange Roger Nzoy noch Lebenszeichen von sich gegeben hat, wären sie eigentlich verpflichtet gewesen, ihm zur Hilfe zu eilen.
Genau, und das sind ja mehrere Punkte, die zusammenkommen, oder? Also einerseits haben sie sich darauf berufen, dass sie zuerst für Sicherheit sorgen mussten, indem sie ihn Handschellen anlegen und das Messer wegnehmen, obwohl der Polizist beim Rufen der Ambulanz gesagt hat, als die Ambulanz gefragt hat, ob er noch eine Gefahr darstelle, hat er geantwortet, ich glaube nicht. Also die Gefahr schien auf jeden Fall gebannt. Und soweit wir jetzt wissen von der Untersuchung von der Commission, hat Nzoy noch geatmet in dieser Zeit. Also sie hätten auf jeden Fall erste Hilfe leisten müssen in dieser Zeit.
Dass Roger Nzoy diese Hilfe nicht bekommen hat, dass er Opfer wurde eines nicht gut vorbereiteten Polizeieinsatzes und dann auch niedergeschossen wurde. Hat das in der Schweiz System?
Es ist immer schwierig, von System und Systematik zu sprechen bei Problemfeldern, wo wir keine Daten haben. Das ist mal ein grundsätzliches Problem in der ganzen Sache, dass die Datenlage nicht lückenhaft ist, sondern komplett fehlt. Und das wäre auch eine meiner ersten und wichtigsten Forderungen, dass diese Datenlage besser werden muss. Die Zivilgesellschaft ist wie so oft beim Thema Rassismus hier in die Bresche gesprungen und hat mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hat, Daten gesammelt. Und diese zeigen eine gewisse Systematik natürlich auf, dies nicht in Abrede zu stellen bei der Anzahl von getöteten Menschen und Menschen, die unter Polizeigewahrsam gestorben sind, die alle schwarz waren oder rassifiziert waren. Und Nzoi ist der vierte schwarze Mann in nur 4,5 Jahren, der im Raum Lausanne durch die Polizei oder unter Polizeigewahrsam gestorben ist. Das ist natürlich eine eklatante Zahl. Es gibt Zahlen aus anderen Ländern, die zeichnen ein sehr klares Bild, weil es da teilweise auch sehr viel bessere Untersuchungen gibt. Auch im Ausland wird dann sehr oft von tragischen Einzelfällen gesprochen. Man kann das aber anhand der Anzahl der Fälle nicht wirklich nachvollziehen. Und ich bin ganz sicher, dass die Schweiz hier keine Ausnahme ist, auch wenn sie das immer das Gefühl hat.
Eben diese Anhäufung von Einzelfällen, das ist ja so eine rhetorische Wolte, die auch immer wieder gebracht wird. Wenn wir die zusammenzählen und auch mal die Namen hier nennen, ich möchte sie alle aufzählen, Khaled Abu Sarifa, Samson Chukwu, Cemal G., Hamid Bakiri, Claudio M., Yaya Bakayoko, Usman So., Al-Hussein Dutto Kora, Mariam Souare, Abdi Daud, Andy Bestman, Josef Dukaku Chiakwa, Medina Nassin Suleiman, Oleg N., Ilban O., Herve Mandundu, Subramamiam H., Lamin Fati, Mike Bin Peter, Salah Tebushe, Roshen Zoi, Seskin Dach, Nesurasa Rasanayagam und viele andere. Wenn wir all diese Einzelfälle jetzt zusammenziehen, dann ergibt sich ja schon ein Bild.
Es ergibt sich ein sehr klares Bild. Und wir müssen natürlich sehr fest bedenken, dass die Dunkelziffer sehr hoch ist von Personen, die gestorben sind, von Personen, die sonstige Gewalt erlebt haben durch die Polizei, die nicht tödlich war. Und das ist ja ein bisschen auch das Krasse an diesen Fällen, oder? Dass wir sehen, das ist nur das, was wir wissen. Und wir wissen aber gleichzeitig aus allen anderen umliegenden Ländern, dass die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist. Und schon die Fälle, die wir kennen, zeichnen ein deutliches Bild, oder?
Jetzt wurde die Schweiz, der Fall Mohamed Wabeile ist ein Beispiel unter vielen, ja, immer wieder auch gerügt dafür, dass es eben in der Schweiz diese Unabhängigkeit der Untersuchung in diesen Fällen nicht gibt, dass eben diese rassistischen Fälle zu wenig untersucht werden, dass sie zum Teil eben auch beiseite gewischt werden, dass diesem Moment des Rassismus gerade auch bei Polizeieinsätzen und zum Beispiel auch in Asylverfahren und so weiter zu wenig Rechnung getragen wird. Jetzt, Nora, sehen wir Anzeichen, dass diese Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofs irgendetwas bewirkt hier in der Schweiz?
Ich sehe sie leider wirklich nicht. Also es gibt zwar immer wieder mal Anstrengungen, mehr Ausbildung, ein bisschen Kurse da, ein bisschen Kurse dort, aber diese grundsätzliche Problematik, diesen Abwehrmechanismus, oder dieser Abwehrreflex, den wir schon besprochen haben, den sehe ich nicht. Und das wäre das Erste, was passieren müsste, dass sich wirklich grundsätzlich etwas ändert. Es ist keine Fehlerkultur vorhanden. Es gibt immer diesen Abwehrreflex beim Thema Rassismus. Und solange keinerlei Motivation da ist, sich selber zu reflektieren, den eigenen Rassismus zu reflektieren, kann dieser Kulturwandel auch nicht stattfinden. Daher, ja, bin ich da leider nicht sehr optimistisch.
Verfahren schaffen ja auch immer Öffentlichkeit, Verfahren schaffen Bewusstsein. Man spricht dann in der Öffentlichkeit eben im Gerichtssaal. Der Gerichtssaal ist ein öffentlicher Ort, spricht man dann über diese Fälle. Und damit werden eben diese strukturellen Probleme dann auch in die Öffentlichkeit getragen. Das heißt, je öffentlicher diese Untersuchungen sind und je tiefergreifender diese Untersuchungen sind, umso stärker dann eben auch das Bewusstsein in der Öffentlichkeit dafür, dass es eben diese Form von strukturellem Rassismus gibt.
Darauf können wir hoffen. Das ist der Zivilgesellschaft zu verdanken und ich glaube, das kann man nicht genug betonen, dass das gerade im Fall Nsoy und auch in vielen anderen Fällen von rassistischer Polizeigewalt, auch im Fall Wabeile, die Zivilgesellschaft einen Job übernimmt, den der Staat nicht erfüllt. Und das ist auch das, was ein bisschen Hoffnung macht, oder, dass es so eine aktive Zivilgesellschaft gibt in diesem Bereich.
Eine Zivilgesellschaft, und das haben wir in anderen Fällen eben auch schon gesehen, in anderen Episoden, auch in diesem Podcast, die eben sehr viel Zeit, sehr viel Engagement, auch sehr viel Geld in die Hand nimmt, um eben solche Fälle aufzuklären. Und eigentlich müsste man ja sagen, nee, eigentlich eben wäre das eine staatliche Aufgabe.
Genau, also es bräuchte unbedingt von Staat her ein unabhängiges Monitoring, eine Meldestelle auch, die spezialisiert ist auf einerseits auf Polizeigewalt ganz im Allgemeinen, aber natürlich auch sehr speziell auf rassistische Polizeigewalt, rassistische Übergriffe, die auch Anwältinnen dann zur Verfügung stellt für Betroffene. Es braucht diesen Kulturwandel, diese Reflexion, und es braucht unbedingt unabhängige Untersuchungen von solchen Vorfällen.
Vielleicht ein Hinweis zum Schluss zu dieser Zivilgesellschaft, damit das gesagt ist. Es gibt eine ganze Reihe von Organisationen, die sich eben mit diesen Fällen auseinandersetzen. Allen voran die Allianz gegen Racial Profiling. Sehr informativ die Webseite Stop Racial Profiling und dort insbesondere auch die Unterseite Helvetizide und auch humanrights.ch engagiert sich stark in dieser Angelegenheit.
Also ergänzend darf ich, glaube hier auch noch die Commission zur Aufklärung des Todes von Nsoy erwähnen, die, dank denen wir überhaupt so viel wissen über diesen Fall, weil sie die Arbeit macht, die der Staatsanwalt hier unterlassen hat. Auch das Bündnis Justice for Nsoy müssen wir natürlich erwähnen. Und dann gibt es auch noch Aki Le Tour, eine Organisation in der Romandie, die sehr stark in diesem Thema aktiv ist, die ich gerne erwähnen würde.
Die Kontakte zu all diesen Organisationen, die wir genannt haben, in den Shownotes zu dieser Episode. Danke, Nora.
Danke, Christoph.
Das war Episode 15 von Artikel 7. Artikel 7 ist ein Projekt von humanrights.ch, realisiert von Podcast Lab. Artikel 7, wir reden über Menschenrechte in der Schweiz, immer am letzten Freitag des Monats auf allen guten Podcast-Kanälen und auf der Webseite von humanrights.ch, auch auf podcastlab.ch. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einstehen für die Menschenrechte, gerade und vor allem auch in diesen schwierigen Zeiten, sagt Christoph Keller.